Hast du dich jemals gefragt, warum Menschen in jeder Situation, egal ob im Meeting, in einer Verhandlung oder beim Netzwerken, genau das erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen? Es geht nicht immer nur um Worte, sondern um die Art und Weise, wie man sich zeigt, wie man sich präsentiert. Es geht um Emotion, es geht um Vorbereitung, aber auch um die Energie, die man ausstrahlt, damit man da ist, damit man präsent ist. Und diese Energie, diese Präsenz, die habe ich mir heute in den Podcast eingeladen. Deswegen ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei uns im Finanzen verstehen Podcast. Heute zu Gast Dr. Barbara Covarrubias-Venegas. Sie ist eine international gefragte Speakerin, Expertin für Kommunikation und Wirkung und ist zudem eine wirklich inspirierende Person. Und nachdem unser Podcast ja auch Motivation im Namen hat, sprechen wir heute mitunter auch über dieses Thema, aber auch, wie man sich im Alltag oder auch im Job oder bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung besser präsentieren kann. Und die liebe Barbara gibt uns natürlich auch Tipps und Tricks, die jedermann in seinem Leben positiv am besten oder sogar jetzt sofort einbauen kann. Seid also gespannt auf diese Folge. Viel Spaß! Ich habe sie erst letztes Jahr kennengelernt beim Air Summit in Luxemburg und das hat irgendwie gleich gematcht. Also es war immer, war gleich nett und ein nettes Gespräch, total sympathisch und vielleicht auch, weil wir beide ursprünglich aus Kärnten kommen. Das ist halt immer so, mit dem kommt man halt immer leichter zusammen. Und ich habe dann herausgefunden, was die Barbara so macht und das werden wir heute ein bisschen erörtern und das wird, glaube ich, ganz spannend für euch, weil ich habe dann auch gleich ihre Expertise in Anspruch nehmen dürfen. Ich habe ein Coaching bekommen von ihr, für meine erste Keynote in Kärnten, also zu Hause sozusagen. Und bei dem Gespräch, was ich mit der Barbara gehabt habe, da war es schon irgendwie klar, erstens, dass sie das sehr gern macht und ihre Art und Weise, die zieht die Menschen in den Bann. Und das hat mich total in den Bann gezogen. Und deswegen freut es mich heute umso mehr, dass du, Barbara, liebe Barbara, heute da bei mir zu Gast bist. Also herzlich willkommen, Barbara, bei uns hier im Podcast.
Danke vielmals, Philipp, für dieses super liebe Intro. Freut mich total, dass ich da sein darf.
Sehr gut. Ich würde gar nicht viel jetzt um einen heißen Brei reden. Ich glaube, wir kommen im Gespräch dann ein bisschen drauf, was du so machst und was deine Expertise ist. Und für mich ist gleich mal zum Start wichtig, was macht jetzt deiner Meinung nach den entscheidenden Unterschied zwischen den Menschen, die jetzt in einer Situation überzeugen können von sich und die es nicht können?
Ich glaube, das ist ganz eine grundlegende Frage. Und das Wesentliche, was ich da auf jeden Fall mal sagen würde, man muss aber von sich selbst und von seinen eigenen Ideen und von seinem eigenen Auftritt hundertprozentig überzeugt sein. Ich glaube, das ist einmal die Basis. Und sehr, sehr oft, das sehen wir ja, sind Menschen, wenn sie auf die Bühne gehen oder wenn es nur darum geht, irgendwie in der Öffentlichkeit vor einer größeren Gruppe zu reden, da haben wir mal so eine Grundnervosität und dann fangen wir an uns zu zweifeln. Und genau da fängt es dann an, dass wir so oft Wortfüller mit reinnehmen und wir fangen dann vielleicht auch noch an, das zu wiederholen und wir haben dann diese Leerpausen und haben einen Haufen M's und Wortfüller und etc. drinnen, die was einfach ganz, ganz stark an unserem Charisma und an unserer Überzeugungskraft kratzen. Und da muss man mal ansetzen. Ich muss natürlich wesentlich gut vorbereitet sein in dem Thema, aber ich muss auch super gut von mir selbst überzeugt sein.
Und du erzählst jetzt von der Bühne, von du musst überzeugt sein. Wie kommst du jetzt dazu oder was ist jetzt deine Aufgabe? Was machst du genau?
Was ich mache mit Vortragenden, mit Lektorinnen, aber auch mit Startup-Gründerinnen und Gründern, die zum Beispiel einen Pitch machen, ich arbeite mit denen an der Präsenz, also was schon bereits viel vorher anfängt, nicht nur in dem Moment, wo sie auf der Bühne stehen, sondern an derer Präsenz, wie sie sich auf der Bühne positionieren, wo sie sich positionieren.
Werbung. Valida Vorsorgemanagement ist das Kompetenzzentrum für betriebliche Vorsorge der Raiffeisen Bankengruppe und der UNIQA. Auf der Website der Valida findest du News, Fakten und spannende Beiträge rund um die Themen Abfertigung neu, Pensionskasse und Beratung für betriebliche Vorsorge. Die Valida ist gerne für dich da.
Wie sie ihren Körper, ihre Hände, ihre Augen einsetzen, welche, wir analysieren natürlich auch sehr genau, wenn wir die ersten Recordings haben, wir analysieren dann ganz genau, welche Körpergesten vielleicht diese Menschen auch einsetzen, die irritierend sein können oder von einer Message ablenken, aber auch welche im Wortfüller, die wir vorher besprochen haben, vielleicht zu stark eingesetzt werden oder vorkommen, die eben auch wieder die Kompetenz wegnehmen. Und das ist einmal, was ich im Vorfeld einmal starte, mit Menschen, die auf Bühnen gehen möchten oder auch müssen vielleicht, daran zu arbeiten. Und im zweiten Schritt schauen wir uns natürlich dann auch ganz, ganz genau an, wie ist denn diese Präsentation aufgebaut? Das kann jetzt auch sein, so wie bei dir es damals war, eine Keynote von 40 Minuten, wo wir darüber daran gearbeitet haben. Das kann aber auch sein, eine Session von 1,5 Stunden, die was vielleicht virtuell ist, oder 3 Stunden Hybrid, was vielleicht schon eher einen Workshop-Charakter hat. Und da gehe ich dann mit den Vortragenden durch, wie man das interaktiv und engaging gestalten kann, dass die Leute wirklich dabei bleiben, ob es jetzt 12 Minuten, 35 Minuten oder 90 Minuten sind.
Das heißt, du hilfst den Leuten, auf die Bühne zu kommen und da zu sein, oder? Dass sie wirklich präsent sind, dass sie da sind, dass sie jetzt bin ich da und ihr hört mir jetzt zu und so lang, bis ich wieder gehe, ist auf die Art, ne?
Absolut, absolut.
Und wem hilfst du da jetzt genau? Also du hast gesagt, du Vortragenden, aber ist das auch für Unternehmensinhaber, für CEOs, für welche Kategorie auch immer?
Absolut, ja. Das ist, eigentlich ist es für jeden, weil jeder Mensch, jede Person muss sich irgendwo präsentieren. Also ich habe beispielsweise gearbeitet mit Personalleitungen, Personalleiterinnen oder Leiter, die vor der Geschäftsführung in KWs wichtige Präsentationen halten müssen. Ich habe gearbeitet mit Geschäftsführern, die was beispielsweise bei einer anderen Konferenz eingeladen waren und einen Vortrag gehalten haben. Ich arbeite mit, wie gesagt, mit Startup-Gründerinnen und Gründern, die zum Beispiel in KWs Pitch machen müssen für ein Demo-Day etc. Ich arbeite mit Unternehmen, also mit Universitätslektorinnen und Lektoren, die was eben öfter unterrichten und an ihrer Präsenz arbeiten möchten. Ich arbeite aber auch beispielsweise, ich habe eine Kundin gehabt, die war Immobilienmaklerin und hat mit High-Stakes-Clients gearbeitet, also sehr große Volumina und Volumen bedient, und die zum Beispiel hat gesagt, na, ich möchte mehr auftreten und die Art und Weise, wie jetzt die Wohnung, das Haus, was auch immer präsentiert, besser präsentieren, weil natürlich auch der Anspruch bei so einem sehr teuren Immobilienobjekt natürlich nochmal ganz anderer ist. Also ein sehr bunt gemischtes Publikum, Philipp, und ich würde sagen, Public Speaking oder Sprechen und wie ich mich präsentiere, ist einfach für jeden wichtig. Und das fängt schon an bei der jährlichen Gehaltsverhandlung, nicht?
Und welche Schlüsselbotschaften soll ich jetzt dann eigentlich immer im Hinterkopf haben, wenn ich sage, ich möchte jetzt authentisch und überzeugend auftreten, wurscht, ob es jetzt die Bühne ist oder eben, so wie du sprichst, die Gehaltsverhandlung?
Meine Authentizität bedeutet natürlich, dass ich mir selbst irgendwie treu bleibe, dass ich jetzt nicht fake, dass ich jemand anderer bin. Aber natürlich geht's auch darum, dass ich mich bei einer Gehaltsverhandlung oder auf der Bühne auch von meiner besten Seite zeige. Das heißt, ich muss selbstbewusst sein in diesem Public Speaking aufbauen für mich. Ich muss mir irgendwie treu bleiben, weil wenn ich zum Beispiel eher formell bin und dann auf einmal total informell rüberkommen will, weil, keine Ahnung, diese Bühne das so verlangt oder das Publikum das so verlangt oder ich das so meine, dass es das verlangt, dann werde ich nicht gut rüberkommen, weil es nicht authentisch für mich ist. Das Wesentliche ist, wenn ich mir selbst treu bleiben möchte, dass ich mir trotzdem auch immer wieder anschaue, wenn ich die Möglichkeit habe, mich selbst aufzunehmen oder mich selbst anzuhören oder einfach einem Zoom-Meeting einmal mich zu recorden, wie ich so rüberkomme, dass ich mir das auch wirklich selber anschaue und analysiere, wie komme ich denn rüber und wie wirkt das denn? Wirkt das wirklich so, wie ich glaube, dass ich wirke oder wirken möchte? Oder ist das vielleicht doch noch nicht so optimal? Und dann an genau diesen Punkten arbeiten, alleine oder natürlich mit einem Coach. Und da ist das Wesentliche, dass man sich selbst einmal anfängt aufzunehmen, in welcher Situation auch immer. Oder selber für sich anfängt, also ich habe Coaching-Kundinnen zum Beispiel, mit denen fange ich an, wirklich an einem 3 Minuten oder 2 Minuten Pitch zu arbeiten, wo die einfach einmal es schaffen müssen, sich in 2 Minuten vorzustellen, weil die einfach zu vielen Netzwerk-Events gehen. Die sind auf ganz vielen Networking-Events unterwegs, aber können sich eigentlich nicht weder eloquent noch wirklich memorable, also dass man sich an sie erinnert, gut vorstellen. Und mit denen fange ich an, dass sie sich einfach immer wieder in der Früh 2 Minuten lang etwas erzählen, sich aufnehmen und sich das dann am nächsten Tag wieder anschauen und wieder was anderes aufnehmen. Dass man mal sich sieht und sich selbst wahrnehmen anfangen. Weil das ist ja schon oft das Problem. Sehr, sehr oft haben wir es noch nie wirklich gesehen, wie wir denn so rüberkommen, wenn wir sprechen.
Und das ist ein cooles Stichwort, weil jetzt, das kann ich total auf mich umlegen, weil jetzt ist echt schon ein paar Jahre her, wo die erste Podcast-Folge online gegangen ist von diesem Podcast oder wo ich das erste Video gemacht habe. Das war ja im Vergleich zu jetzt eine absolute Katastrophe. Es hat zwar trotzdem irgendwie funktioniert, aber es war eine Katastrophe, weil das war alles so steif, es war irgendwie geskriptet und abgelesen. Natürlich hat man heutzutage auch noch immer Texte und Skripte und so dabei, aber man ist viel flexibler, man ist viel, traut sich halt auch viel mehr und kann auch viel mehr improvisieren auch. Und also das ist auf jeden Fall das Selbstreden hören, das ist wichtig. Also du sagst es schon, es hat mir auch sehr viel geholfen, weil am Anfang denkst du, wer ist denn das überhaupt da, was redet denn der da? Und ich war auch relativ bald gelernt, oder eigentlich glaube ich nicht so bald, hat aber gedauert, dass ich doch nicht vielleicht so extrem Hochdeutsch reden muss, sondern dass ich eher so, vielleicht ein bisschen Mischung, dass es trotzdem jeder versteht, aber nicht unbedingt so dieses Hochdeutsch, weil als Kärntner und ich, weil ich bin halt einfach ich und das ist halt gar nicht so leicht und dann klingt es noch blöder. Deswegen kann ich es voll unterschreiben und total wichtig, dass man sich selber da spürt sozusagen. Ja, das ist ganz wichtig. Und und du hast ja einen relativ langen Werdegang. Du hast studiert Wirtschaftsrecht, glaube ich, oder Wirtschaftspsychologie, glaube ich, gell? Du bist auf FHs tätig, auf Unis, bist selbstständig seit vielen Jahren, wohnst auch in Spanien. Das ist natürlich sehr schön. Du hast gesagt vorhin im Vorgespräch kurz, da hat es gerade 30 Grad wieder. Wahnsinn. Bei uns hat es gerade, glaube ich, 10, 15 heute. Und gab es jetzt irgendeinen Moment in deinem Leben, der sich für dich jetzt auf die Sicht von Kommunikation jetzt grundlegend geändert hat oder dich in diese Schiene gebracht hat sozusagen?
Ich habe vor 15 Jahren in Österreich, da bin ich nach Österreich zurückgekommen, da habe ich davor in Chita gewohnt für längere Zeit, habe dort gearbeitet nach dem Studium und bin nach Wien zurückgekommen und habe einen Verein neu organisiert, der einfach schon ein bisschen eingeschlafen war, der zu einem großen weltweiten Netzwerk gehört. Und ich habe dann mit 2 Kolleginnen, die dann sehr gute Freundinnen geworden sind, wir haben den wiederbelebt. Und diese Arbeit war für mich und vor allem für diese Scheu, auf Bühnen zu gehen oder für Menschen zu sprechen, ganz, ganz wesentlich. Weil mit dem Verein haben wir jedes Monat ein Event gehabt. Und natürlich haben wir es irgendwann einmal abwechseln angefangen, dass jede diese Kompetenz sich auch erarbeiten kann, vor den Leuten rauszugehen auf die Bühne. Und ich meine, da geht es ja nur darum, die Leute willkommen zu heißen und den Speaker vorzustellen. Aber trotzdem, auch das muss man ja einmal lernen, gut zu machen. Und das war für mich wirklich ein großer, großer Entwicklungsmoment. So würde ich sagen, ein Entwicklungsmoment, dass ich sage, okay, es hat mir diese Scheu genommen, auf Bühnen zu gehen oder vor Leuten zu sprechen. Und ich finde das, was du gesagt hast, Philipp, ist so toll, weil das, was damals bei meinem ersten Event, wie ich das gemacht habe, da war ich wahrscheinlich auch total steif, da habe ich wahrscheinlich die Karten noch in der Hand gehalten, wo ich alles draufgeschrieben habe, was ich genau sagen will, Wort für Wort. Und das ist auch okay. Das ist ja total okay. Es geht ja darum, dass wir im Endeffekt lernen und uns weiterentwickeln. Und besser werden wir halt nur, wenn wir einfach das probieren und weiter tun. Ich meine, deine wievielte Podcast-Folge ist denn das, Philipp?
Das müsste jetzt die 120. dann sein oder 119. Wow. Ja, aber ich habe dazwischen ein paar Videos schon gemacht und so auf Bühnen oder bei Vorträgen geredet. Aber natürlich, kein Meister fällt vom Himmel. Man wird einfach nur besser, wenn man es öfter tut, wenn man ins kalte Wasser springt. Und jetzt an dich die Frage zurück. Du warst also kein Profi am Anfang?
Nein. Bei uns auf der Uni, also ich habe Betriebswirtschaft studiert, bei uns hat ja keiner unterrichtet, wie soll man den gut präsentieren. Das hat ja überhaupt keiner einem irgendwie vorgestellt oder hat ja keinen Kurs dazu ergeben. Ich glaube, dass ich grundsätzlich durch meinen Charakter, durch mein Wesen eine relativ offene Art habe, eben nicht so eine Scheu, vielleicht auch grundsätzlich auf andere Menschen zuzugehen. Ich würde auch sagen, was wahrscheinlich dazu beigetragen hat, ich habe sehr viel in der Gastronomie gearbeitet. Also ich habe mein erster Job war in Börtschach in einer Frühstückspension und dann habe ich mich durchgekellnert durch Klagenfurt-Villach und durch um den Wörthersee herum. Nicht? Und dann habe ich in Italien gekellnert, in Spanien gekellnert und habe mir so halt mein Studium finanziert. Und natürlich, wenn ich jetzt in der Gastro tätig bin, würde mir grundsätzlich, ist nicht immer so, aber da gibt es schon eine Tendenz dazu, dass man lernt, wie man auf Menschen zugeht, wie man auch Menschen wie man es schafft, dass Menschen sich wohlfühlen, in welchem Kontext das auch immer ist, ob es eine kleine Bar ist oder ein Landhaushof in Klagenfurt, wo ich auch gearbeitet habe. Aber ich glaube, das hat mir sicherlich geholfen, mich da reinzufinden. Ich habe dann als ich in Österreich zurück war, auch eine Trainerausbildung gemacht, wo das erste Mal auch ein bisschen das Thema der Konzeption und vor allem auch das Thema der Bühnenpräsenz ein Thema wurde und wo ich das wirklich gelernt habe. Und dann habe ich gemerkt, dass das Feedback immer wieder gekommen ist, Barbara, du machst das so toll und das ist so nett, wie du das machst. Und eben auch ein bisschen so, wie du sagst, Philipp, ich war am Anfang, wo ich nach Wien gegangen bin, ich habe gemeint, oh mein Gott, ich muss ganz wienerisch werden. Das war auch okay, weil eben in dem Moment wohler gefühlt, in Wien komplett wienerisch zu reden oder meinen gefakten, keine Ahnung, Wiener Akzent rauszuknallen. Irgendwann einmal ist das wieder zurückgegangen und ich bin voll in die kärntnerische Ecke reingefallen, weil ich gemerkt habe, okay, so ganz authentisch, weil jetzt hat er das Wienerische versucht zu imitieren, ist das halt auch nicht gewesen. Und jetzt habe ich für mich so eine Mischung gefunden, die für mich sehr, sehr gut passt, womit ich mich wohlfühle und wo ich auch glaube, dass beide Seiten gut damit tun können. Weil wie du dir vorstellen kannst, war in meinen ersten Wien-Jahren dann natürlich schwierig, nach Kärnten zurückzukommen, meinen Wiener Akzent, den was ich mir da angeeignet habe. Das war auch nicht so leicht.
Das höre ich jedes Mal, wenn ich heimfahre. Du redest schon wieder wienerisch. Obwohl ich ja überhaupt nicht wienerisch rede oft, aber also mir fällt es halt nicht auf, aber es ist total lustig, weil jedes Mal, und dann bin ich wieder Wochen zu Hause, dann redest du wieder Bauer Kärntner teilweise, total lustig. Und dann hast du in Wien so, jetzt hast du wieder Wochen in Kärnten, jetzt redest du wieder Kärnten, aber ich verstehe da nichts, also total lustig. Und also es ist zwar total spannend und cool zum Hören, dass du eigentlich von der Gastro, von einer komplett anderen Branche, zu international auf Bühnen kommen bist, du redest ja vor Hunderten oder vor Tausenden Leuten teilweise, und hast du da heute immer noch irgendwie ein bisschen Lampenfieber, wenn du auf die Bühne gehst, oder denkst du davor, oh nein, jetzt wie fürcht mir ein bisschen?
Ich denke, dass es wichtig ist, dass man immer eine Grundnervosität hat, weil die Nervosität gibt da ja Spannung und gibt da auch dieses, die Chemikalien im Körper, welche sich da immer bewegen, das macht ja was mit dir. Ich glaube, dass das wichtig ist und ich glaube, dass es gut ist. Ich habe letztes Jahr gemerkt, ich habe einen sehr bewegten Herbst gehabt mit vielen internationalen Events, wo ich hingeflogen bin und da habe ich wirklich gemerkt, wow, ich bin wirklich sehr relaxed im Vergleich zu was vor 5 Jahren war. Und das ist toll, aber ich habe trotzdem immer eine leichte Anspannung im Bauch gehabt, bevor ich auf die Bühne gehe, weil es ist halt, es braucht schon was, dass du da auf der Bühne raufgehst, die Stiegen raufgehst, da dachte ich, oh mein Gott, wenn ich da herfliege, weißt du, so in die Richtung, diese Horrorszenarien, was man sich ausmalen anfängt und dann vor 500 Leuten spricht. Ich glaube, das braucht schon was und das ist wichtig, dass mir da auch dieses kleine, mulmige Gefühl im Magen bleibt. Ich freue mich aber sehr wohl, dass ich jetzt nach so vielen Jahren, und ich meine, ich mache das Thema Keynote Speaking oder Public Speaking jetzt intensiver in den letzten 8 Jahren, aber ich mache das seit 15 Jahren. Und es ist ja wichtig, dass man da irgendwann einmal zu einem Moment kommt, wo man sagt, okay, jetzt läuft das einfach gut. Ich habe aber jetzt zum Beispiel, was aber nicht heißt, dass ich mich darauf ausruhe, ich habe jetzt zum Beispiel gerade im Jänner, Februar ein Keynote Speaker Coaching selbst konsumiert mit einer Expertin, die aus dem Bereich Theater kommt. Und da ging es wirklich darum, mein Storytelling, also wie ich Geschichten in meine Keynotes einbaue, noch einmal ganz auf ein anderes Level zu heben. Und das hat mir irrsinnig viel gebracht. Also in Österreich da, diejenigen, die was schon sagen, okay, ich möchte wirklich im Detail so an der Dramaturgie, an den fünf Akten und so weiter arbeiten, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich mit der Sigrid Schiedl auch da auszutauschen oder ihr auf LinkedIn zu folgen. Die kommt aus der Theaterwelt und die haben noch einmal ganz einen anderen Blick drauf. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, mit zwei Coaches aus London zu arbeiten, die auch phänomenal waren. Also die beiden haben zusammen wahrscheinlich 60 Jahre Keynote-Speaking oder Keynote-Speaking-Coaching-Erfahrung und die haben mir da auch wieder Feedback gegeben aus ganz einer anderen Perspektive, natürlich auch mit diesem internationalen Hintergrund, was extrem, extrem wertvoll war. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir selbst immer weiter natürlich dranbleiben. Ich habe ganz viele tolle Podcasts, also wer Interesse hat an super Podcasts, da habe ich eine Liste in meiner Spotify-Playlist, die man unbedingt folgen muss, wo man immer wieder neue Sachen hört an, wie man sich verbessern kann. Und da hört es ja einfach auch nie auf, gell?
Das heißt, die, die jetzt dazuhören, die können sich mit dir vernetzen, bei LinkedIn oder wo auch immer?
Sehr, sehr gerne. Wenn ihr mich sucht auf LinkedIn, linkedin.com, und dann ist es eigentlich /BarbaraCV und da seid ihr schon bei mir. Oder ihr gebt den ganzen Namen in der Suchleiste ein, Barbara Covarrubias Venegas.
Sehr gut, dass du das jetzt gesagt hast, dann blamier mich nicht so, wenn ich es dann im Intro gesagt habe, falsch gesagt habe vielleicht. Du hast vorhin gesagt, vor 5 Jahren warst du nicht so relaxed, heute bist du eher relaxed, oder wo du heute hingeflogen bist. Was hat sich jetzt geändert? Warum bist du jetzt relaxter?
Ich glaube, etwas, was mir immer ein bisschen größeren Respekt verschafft hat, war einfach die Größe der Bühne. Und ich bin es jetzt mehr gewohnt, auch auf Bühnen zu gehen, wo wirklich 400 Leute im Publikum sind, also größere Bühnen, wo ich weiß auch, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, vor 400 IT-Expertinnen, Experten spreche, oder das letzte Mal im November war ich von einer Konferenz für Anwälte und Anwältinnen aus der ganzen Welt, das war eine globale Organisation, und das sind halt Koryphäen in ihrem Gebiet. Und ich glaube, das hat mir dann manchmal schon ein bisschen einen Spundus gebracht. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, was werde ich denn dem erzählen? Diese hochkarätigen Anwälte und Anwälte, die, was, keine Ahnung, 4 Häuser auf der Welt verteilt haben und noch dazu wahrscheinlich 10-mal so viel verdienen wie ich im Jahr. Aber das sind natürlich Koryphäen in ihrem Gebiet, gell? Und ich glaube, eins ist, dass ich einerseits halt mehr auf diese großen Bühnen eingeladen wurde und dort sein durfte, aber dass ich halt auch natürlich in meinem fachlichen Kontext mich extrem weiterentwickelt habe in den letzten Jahren. Also wir wissen, dass so viel Content wie jetzt draußen ist und so viel Content wie ich jeden Tag auf LinkedIn konsumiere und lerne, das hat es ja noch nie gegeben in dem Ausmaß. Das ist ja unpackbar. Und jetzt noch dazu wissen wir auch mit dem AI-Boom. Also es gibt eine App, die würde ich auch jedem empfehlen, der im Public Speaking besser werden möchte. Ich selbst benutze die auch in meinen Coaching-Programmen mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Die heißt Yoodly. Also Yoodly. Und Yoodly ist eine Public Speaking App, und die wollen so in die Richtung, dass Grammarly für Speaking werden. Also Grammarly ist ja die App, die was deine Grammatik und Spelling Errors korrigiert, und die wollen so in der Richtung das Gleiche machen, aber für Speaking. Und dadurch so in der Richtung, dadurch auch den Nachteil für diejenigen, die was per se nicht so gute Speaker sind, weil die haben ja automatisch leider Gottes einen Nachteil in Bewerbungsgesprächen, beim Netzwerken, bei Events, sogar im Freundeskreis rein theoretisch, beziehungsweise auch natürlich, wenn man weitergeht, bei Gehaltsverhandlungen. Und Yoodly setzt genau da an. Das ist eine super Ergänzung oder ein super Startpunkt auch. Ich glaube, die Monthly Subscription kostet, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Ich habe es selber ausprobiert und bin ein großer, großer Yoodly-Fan. Das gibt dir ein Feedback auf deine Präzision der Antworten. Es gibt dir Feedback auf den Inhalt und wie konzise deine Antworten formuliert sind, bis hin zu den Füllwörtern etc., die du benutzt, und das statistisch ausgewertet, und gibt dir dann aber auch noch Anregungen, wie du es besser machen kannst, beziehungsweise Follow-up-Fragen zu dem gleichen Thema, wo du weiterhin das Interview führen kannst und besser werden kannst. Phänomenal, Philipp, sage ich.
Werde ich auf jeden Fall verlinken in der Podcast-Folge und werde ich mir selber anschauen. Sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, es ist eigentlich wie im Alltag auch wichtig, sich zu präsentieren. Das heißt, dieses Public Speaking ist, du sprichst vor vielen Leuten meistens, aber eigentlich müssen wir ja jeden Tag uns irgendwie präsentieren, ne? Das heißt, das ist eigentlich eine essentielle Fähigkeit, die man neben der Finanzbildung auch in der Schule eigentlich lernen sollte. Das, was wir da oft lernen, oder wo ich mich zurückerinnern kann, eine Präsentation machen, auswendig lernen, runterbeten, das hat absolut mit dem nichts zu tun. Und das sieht man immer wieder bei Vorträgen, bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo dann jemand draußen steht, der teilweise, wenn man anschaut, gar keine Lust hat, das zu machen, oder vielleicht Lust hat, aber es vielleicht einfach nicht so gut rüberbringen kann. Und wenn man sich dann die Folien anschaut, die ewig gefüllt sind, wo so viele Sachen draufstehen, was kein Mensch lesen kann in der Zeit, und der oder die da vorne steht, teilweise auch vielleicht nicht einmal alles rüberbringen kann oder vielleicht gar nicht selber erstellt hat. Es ist extrem wichtig, dass man sich da vorbereitet, das hast du eh schon angesprochen, und dass man sich dann auch wohlfühlt auf der Bühne. Und jetzt ist noch die Frage, wie kann man sich auf der Bühne jetzt wohlfühlen? Was kann ich jetzt daran arbeiten, dass ich mich raufstelle, ohne dass ich vielleicht so eine Coaching-Ausbildung habe oder schon extrem gut bin und einfach mal beim Start, wie kann ich mich trotzdem ein bisschen wohler fühlen?
Sehr gerne, Philipp. Ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen zum Thema, wie wir daraufhin ausgebildet werden. Ich glaube, es hat sich schon massiv viel getan. Wenn ich mir vorstelle, wo ich studiert habe, das ist jetzt ja doch 25 Jahre her, wo ich angefangen habe zu studieren in dem Fall. Ja. Ich bin vor 19 Jahren im Studium fertig geworden. Da hat es das überhaupt, überhaupt kein Fach dazu gegeben oder es wurde nicht angeboten oder es war überhaupt kein Thema. Ich weiß, dass es heutzutage ganz anders ist. Ich kann mich erinnern, wo meine Nichte in der Volksschule, ich meine, die studiert jetzt auch schon JUS in Wien, aber ich weiß aber noch, wie meine Nichte in der Volksschule in der vierten Klasse die erste Präsentation über die Jane Goodall gehalten hat. Und ich habe das Video gesehen von meiner Schwester und denke mir so, Halleluja, mit wie sie die Hand bewegt und wie sie das alles vorstellt, das war unpackbar. Das hat sie in meiner Zeit nicht gegeben. Ich glaube, da hat sich irrsinnig viel getan. Mein Sohn ist 3 Jahre und der wurde jetzt, oder 4 Jahre, ist jetzt, Entschuldige, ist gerade geworden, Geburtstag. Die haben jetzt so in die Richtung die Herkunft ihres Namens präsentieren oder wurden eingeladen, das zu präsentieren in der Schule. Natürlich ist es jetzt keine richtige Präsentation, aber ich merke einfach, dass die Fragen des, also, dass dieser Fokus auf Präsentationen und sich selbst gut zu artikulieren einfach ganz ein anderer ist. Zurückzukommen auf deine Frage, was du sagst, okay, wir müssen alle uns jeden Tag präsentieren und deswegen ist es so wichtig in Alltagssituationen. Deswegen würde ich ja wirklich jedem anraten, vor allem diejenigen, die was merken, okay, mir ist das ganz, ganz unangenehm. Dann heißt das ja nicht, dass ihr jetzt euch so lange trainieren müsst, bis ihr wirklich so in Richtung Bühnenfeen wird oder Bühnenmeisterinnen, Meister wird, sondern ihr müsst aber trotzdem schauen, dass ihr irgendwie, wenn ihr vor Menschen sprecht, dass ihr da gut drüber kommt. Und ich glaube, Vorbereitung ist ja natürlich einmal das Erste, dass ich ganz genau weiß, was meine Punkte sind. Wenn es darum geht, dass ich auf einer Bühne stehe, hilft total als Vorbereitung für mich. Einerseits natürlich, dass ich eine klare Struktur habe für das, was ich sagen will. Immer gut einen Plan B auch zu haben, weil was ist, wenn die Präsentation auf einmal nicht funktioniert, dann stehe ich da und habe darauf gewartet, dass so in die Richtung meines Slide mit den 15 Bullet Points aufscheint und dann weiß ich auf einmal nichts mehr. Also einen Plan B zu haben ist immer total gut. Aber ich würde schon einmal vorher anfangen. Und das mache ich heute noch, Philipp. Power Posing. Also ihr seht es mir jetzt ja nicht, aber ich reiße jetzt ja gerade meine Hände in die Höhe, mache mich ganz groß und zeige meine Muckis dem Philipp im Podcast. Warum? Weil wir tatsächlich aus Studien wissen, und das ist aus Amy Cuddy von der Harvard University, hat er studiert, die sagt, fake it till you make it or till you become it. Und Power Posing ist etwas, das uns mehr Selbstbewusstsein gibt. Menschen, die vielleicht auch so grundsätzlich ein bisschen ein Selbstbewusstseins, einen Selbstbewusstseinsmangel haben, denen würde ich das grundsätzlich raten, in der Früh. Du bist gut, du bist super, du bist intelligent, du bist smart, whatever. Also was man sich da immer sagen will. Und ich mache das auch vor Präsentationen immer noch. Ich habe zum Beispiel im Jänner, jetzt war ich in Barcelona, das war eine kleine Keynote vor einem 25-Kopf-Team aus HR-Leuten von einem multinationalen Konzern. Die haben so ein riesiges Company-wide Kickoff-Event in Barcelona gehabt und ich habe für dieses 25-köpfige HR-Team eine Keynote gehalten. Das war ein Thema, mit dem ich mich sehr wohl auseinandersetze, aber das habe ich das erste Mal in so einer Situation vorgetragen. Und auch diese kleine Größe hat dann auf einmal wieder irgendwas mit mir gemacht. Weil wenn ich vor 400 Leuten stehe, ist es trotzdem wieder was anderes, als wenn ich auf einmal auf 25 zurückgehe. Und da bin ich ganz bewusst auch vorher auf die Toilette reingegangen. Ich habe geschaut, dass keiner drinnen ist, der was mir dann zuhört, wie ich da jetzt mir selbst beweihräuche in den Spiegel hinein. Aber ich habe ganz klar diese Bewegungen gemacht. Und man geht da einfach ganz anders auch raus. Und das zeigt sich dann im Körper, wie man dasteht, wie man raufgeht, wie man auch die Hände bewegt. Das macht einfach ganz, ganz viel mit einem. Also da würde ich mir auf jeden Fall ansetzen.
Und willst du noch was da ergänzen? Gut. Und das kann ich auch schön wieder auf mich umlegen, damals zur Schulzeit. Bei mir war das ja auch ganz schlimm, das Präsentieren und vor Leuten stehen. Das war für mich ja der Horror, ich habe das überhaupt nicht mögen. Heute stehe ich auf der Bühne vor 50, 100 Leuten oder noch mehr. Heute mache ich Podcasts, wo tausende Leute zuhören. Heute mache ich Videos, wo tausend Leute anschauen. Ich stehe auf oder mache eigene Events. Und dieser Wandel hätte ich mir nie gedacht. Und dieser Wandel ist arg, weil ich war echt auf der Bühne selbstbewusstseinslos, kann man fast sagen, auf der Bühne, damals vor der Schule, vor der Klasse. Man hat immer geglaubt, ah, die lachen einen aus oder du machst da Blödsinn oder eigentlich wüsst du es gar nicht. Und so wie du sagst, es ist eigentlich total wichtig, sich da einfach über den Schatten zu springen und zu machen. Aber von heute auf morgen geht's halt auch nicht. Und deswegen, ich finde diese Pose und das, was du da gezeigt hast, ich werde das beim nächsten Mal genauso machen. Das ist wirklich gut. Da macht man sich einfach größer. Und wenn man dann oben auf der Bühne steht, ist man sowieso größer als die Leute meistens. Somit kann man sich eigentlich auch größer fühlen jetzt aus der eigenen Perspektive raus. Vielleicht, dass man sich noch leichter tut. Und jetzt hast du gesagt, was wichtig ist. Und was ist jetzt zum Beispiel, was für eine klassischen Fehler beobachtest du halt immer bei deinen Selbstpräsentationen und wie kann man die jetzt vermeiden?
Meinst du bei den Selbstpräsentationen, wenn ich mich selbst vorstelle oder bei der Präsentation, wo ich einfach über ein Thema spreche?
Da grundsätzlich bei irgendwelchen Coachings, bei irgendwelchen Meetings, was für eine Fehler fallen dir meistens auf, die regelmäßig vorkommen?
Ich glaube wirklich, eines der größten Themen, die ich sehr, sehr irritierend finde, und das ist aber wahrscheinlich mein alles extrem drauf geschult, ist das Thema der Füllwörter. Füllwörter für mich, und daran habe ich sehr, sehr lang gearbeitet. Also wenn ich mit Juli mein wöchentliches Training mache, sind Füllwörter bei mir immer bei 0% fast. Und darauf bin ich sehr stolz, weil da habe ich wirklich sehr lange dran gearbeitet, dass ich das rauskriege. Für mich ist das eines der irritierendsten Aspekte. Das mag jetzt aber auch sein, weil ich natürlich darauf schaue. Gell? Wie kann man das umgehen? Einerseits, und das hast du jetzt auch gerade gemerkt, ich habe gesagt, wie kann man das umgehen? Aber mal Luft geholt, vielleicht ein bisschen zu laut, keine Frage, aber eine Pause gemacht. Und wie können wir dem Publikum helfen, dass der dranbleiben ist, wenn wir ihnen diese Pausen geben? Und ein Füllwort füllt einfach nur schrecklich einen Platz, anstatt dass wir diese Pausen geben zum Nachdenken. Nachdenken heißt, dass ich einfach einmal nichts sage. Und das ist, glaube ich, ein großes, großes Thema. Damit würde ich persönlich wahrscheinlich starten. Das hat mich immer am meisten gestört. Und das finde ich ja jetzt am unprofessionellsten, wenn ich diese vielen Füllwörter höre. Der zweite Aspekt, den ich bei Präsentationen ganz, ganz, ganz irritierend finde, das hast du eh vorher erwähnt, das sind die Slides. Ich bin überhaupt kein PowerPoint-Gegner. Ich liebe PowerPoint. Also ich arbeite zum Beispiel nicht einmal mit Canva. Ich arbeite meistens mit PowerPoint, weil ich für mich einen Weg gefunden habe, wie ich mit PowerPoint schöne Folien machen kann, die nicht irritieren und die nicht voll sein müssen mit 15 Bullet Points auf einer Seite. Und dafür muss man jetzt auch ehrlich eingestehen, dafür brauche ich meistens einfach kein Canva, gell? Meine Folien sind meistens ein Bild mit einem Wort davor, ein Dreieck mit den drei wichtigsten Begriffen oder irgend sowas, keine Ahnung, was auch immer es ist, dieses Konzept oder die Theorie, die ich vorstellen möchte. Aber die überfüllten Folien sind natürlich ein großes Problem. Vor allem auch noch, weil die meisten Speaker dann nicht einmal die einzelnen Punkte nacheinander einfliegen lassen, sondern alles von Anfang an drauf ist, nicht? Und damit habe ich mir selber eigentlich eine Konkurrenz geschaffen, das ist meine Folie, weil die Leute lesen und tue mir da nicht zu. Das heißt, als Grundregel Folie natürlich nicht überladen. Und wenn ich über unterschiedliche Aspekte spreche auf einer Slide, keine Ahnung, dann lasse ich A einfliegen, oder erscheinen, man muss es ja nicht einfliegen lassen, nichts herumdrehen und diese wilden Effekte. Ich bin jetzt zum Beispiel auch von diesem langsamen Einfliegen wieder weggegangen, gell? Weil das Feedback jetzt einmal gekommen ist, es ist doch zu viel, obwohl, da kann man jetzt darüber streiten, also bei mir erscheint es nur noch, dann erscheint B, dann erscheint C und aus. Clean, einfach, simple. Und das ist einmal der zweite wichtige Aspekt bei Präsentationen, wenn man jetzt über die Folien spricht. Und der dritte Aspekt, den würde ich immer, immer mitdenken, auch bei den Folien, ist natürlich, welche Story, welche Geschichte zieht sich jetzt durch meine Präsentation. Ich war sehr, sehr lange und mache das noch immer sehr gerne, dass ich meine Keynotes mit Zahlen starte. Einfach, ich war Forscherin, ich komme aus der Forschung, ich bin sehr datengetrieben und evidenzbasiert. Das ist mir auch ganz wichtig. Das ist mir wichtig in der Art und Weise, wie ich Konzepte rüberbringen möchte. Ich habe aber auch gelernt in den letzten Jahren, dass die Geschichten und da kommen wir wahrscheinlich eh, Philipp, das im Vorgespräch, die Maya Angelou mit meinem super Quote, das ich sehr liebe, von ihr erwähnt, dass Geschichten halt einfach emotional bewegen. Und logisches Denken, also logical reasoning, das schaffe ich natürlich, das macht etwas, gell? Aber diese Emotionen, wenn ich die schaffe, damit zu verbinden, ist das einfach in jeder Botschaft, in jeder Präsentation noch einmal viel, viel, viel wirksamer. Und das möchte ja sein, wenn ich auf der Bühne stehe und eine Präsentation halte. Oder wenn ich im Meeting bin und irgendein neues Projektproposal oder irgendwas vorstelle. Ich möchte ja wirksam sein und die Leute überzeugen oder mitreißen, für was auch immer ich da stehe in dem Moment.
Und was muss ich machen, damit ich dieses Mitreißen machen kann? Da muss ich mich vorbereiten. Das ist wichtig, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube natürlich, wir müssen mal unsere drei Hauptbotschaften klar haben. Sehr, sehr oft, was machen Keynote-Speaker? Ich bin nur hier. Also eines meiner größten Probleme definitiv als Speaker ist, dass ich überlade. Und das ist natürlich klar, sobald man irgendwie in seinem Bereich einen Experten, einen Expertenstatus erarbeitet hat, dann weiß man halt einfach so viel, dass es uns schwerfällt, das in drei Hauptbotschaften zu clustern, die ich dann dem Publikum mitgeben möchte. Und das ist einmal das grundsätzliche Problem. Aber ich muss meine drei Hauptbotschaften einmal klar haben und mir auch überlegen, also das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem letzten Keynote-Speaking-Coaching im Jänner, Februar vermehrt gemacht, mal überlegen, welche Emotionen ich bei jeder Botschaft mitgeben möchte. Und wie schaffe ich es, dass ich diese Emotionen auch im Publikum kreiere, um das so zu sagen. Also Emotionsanker sich für sich selbst überlegen, wenn ich auf einer Bühne stehe. Und etwas, was ganz, ganz wesentlich ist, und ich muss jetzt ja gerade lachen, weil in dem Moment, wo wir sehr konzentriert sind, in dem Moment, wo wir sehr theoretisch werden und ich natürlich auch, werden wir extrem ernst. Jetzt wissen wir aber natürlich auch, dass Menschen, die sehr ernst sind, da werden einfach alle ernst und da kommt einfach kein gutes Feeling rüber. Das heißt, ich versuche das ganz extrem, wenn ich in Zoom-Sessions bin beispielsweise oder in virtuellen Sessions bin, aber auch auf der Bühne, dass ich viel mehr versuche, dieses positive Lächeln auch reinzubringen und meine Hände zu benutzen. Und du siehst jetzt auch da, wir sind in diesem kleinen Riverside-Streaming-Environment, wo ich auch nur ein kleines Fenster habe. Und trotzdem siehst du immer wieder, wie ich meine Hände reinhole. Weil wir tatsächlich wissen, und das ist die Vanessa van Edwards mit der School of Science, die hat ganz, ganz viele, ich weiß nicht, wie viele hunderte TED-Talks analysiert. Und ist draufgekommen, dass die besonders gut curated, evaluiert sind, die sind, wo die Speaker auch immer ihre Hände benutzen. Und Hände lassen wir gerade im Zoom, lassen wir die immer unten. Und ich glaube, dass das ganz eine untapped resource ist, also etwas, was wir einfach oft vergessen. Aber auch auf der Bühne, breit dastehen, also die Füße auf Schulterhöhe voneinander getrennt haben. Ich habe jetzt auch gelernt, ich war nämlich in einem Stimmtraining, ich habe nämlich tatsächlich Knötchen auf den Stimmbändern gehabt, die habe ich mir jetzt auch wegtrainiert wieder. Die Logopädin hat zu mir gesagt, auch die Knie nicht ganz durchstrecken, das habe zum Beispiel ich gemacht. Die Knie zu stark durchstrecken ist auch nicht gut für Sprechen und wie die Stimme dann rüberkommt. Und einfach einen guten Schulter nach hinten Stand zu haben auch, das hilft mir natürlich auch wieder diese Präsenz und das, ja, ich bin da, wenn ich auf eine Bühne gehen muss. Aber einer Meeting, wenn man irgendwo steht, nicht dieses halb zusammengeknackte, was wir oft sehen, vor allem bei Frauen, sondern schön gerade, klar dastehen, das gibt mir halt, und damit fühle ich mich schon wieder viel mehr so gegroundet in meinem Thema, in meinem Moment, präsent sein.
Du musst mich gleich wieder mehr aufsetzen da im Stuhl, wenn du so meine Hände wieder mehr verwenden. Super. Du hast gesagt, man muss Bilder im Kopf zeichnen, eigentlich sozusagen mit den Stories, weil das bleibt eigentlich am meisten hängen, die Bilder. Also es gibt ja das bekannteste oder eines der bekanntesten Sprichwörter, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und das ist halt bei solchen Sachen auch ganz wichtig. Und da komme ich wieder auf die Keynote, die du mir da Gott sei Dank so unterstützt hast, beim Lernen, beim besseren Auftreten, beim Vorbereiten, kann ich wieder auf das umschwenken. Ich habe da gestartet mit einer Geschichte, mit einer Hummel. die Hummel, die sich das einfach nicht vorstellen kann, dass sie fliegen kann und trotzdem kann. Und das war eigentlich ganz coole Analogie zum Thema Finanzen, dass man kann, obwohl man vielleicht glaubt, man kann es nicht. Und das können nur die, die wirklich in dem Thema so big drin sind. Und diese Tieranalogien, die finde ich ganz cool, die kann man in vielen verschiedenen Bereichen verwenden. Und hast du das auch schon mal verwendet? Weil ich finde das nämlich super cool.
Ja, absolut, absolut. Also ich muss jetzt zurückdenken, wann ich das letzte Mal eine Tieranalogie verwendet habe, im Besonderen. Ich versuche bei meinen Keynotes meistens Szenen oder Momente oder Erfahrungen von mir mitzunehmen. Und das ist aber vielleicht auch eine Strategie von mir, weil dadurch macht man das Ganze ein bisschen persönlicher. Und dadurch glaube ich, dass ich eine Positionierung schaffe, jetzt nicht nur so, die Top-Expertin, die Frau Doktorin, die da auf der Bühne steht, sondern auch die Barbara, der Mensch, die Mutter, die Frau, was auch immer, oder die Vortragende, wo jetzt auch nicht so eine Distanz vielleicht zum Publikum hergestellt wird. Deswegen versuche ich das vor allem mit persönlichen Geschichten in letzter Zeit aufzuarbeiten. Aber ich mache das auch, weil ich das schwer können habe am Anfang, weil ich da nicht so strukturiert war, weil ich nicht gewusst habe, wie ich mich in dieser Rolle wohlfühle, da auch meistens so ein bisschen einen vulnerablen Moment zu zeigen von sich selbst. Nicht? Weil darum, da kann man oft am besten anknüpfen. Ich habe dann auch angefangen, ein Story Journal zu führen. Also ich würde das jedem, der auf die Bühne geht, viel auf Bühnen unterwegs ist, also ich habe einfach ein Google Notes Dokument, ich arbeite auf Google Basis, über Google Notes Dokument, wo ich immer wieder, wenn mir etwas passiert im Alltag oder irgendwas besonders lustig ist, irgendwas besonders skurril ist, irgendwas besonders deppert ist, mache ich mein Google Notes Dokument auf und schreibe das hinein. Und dann gehe ich aber schon so weit, dass ich diese Geschichten dann auch ausformuliere. Ausformuliere und auch in diesem Fünf-Akt-Struktur bringe, an der ich jetzt mit der Secret beispielsweise gearbeitet habe. Und da zum Beispiel hilft mir ganz toll ChatGPT, also top. Ich arbeite ganz viel, vor allem mit ChatGPT. Ich habe in den letzten Jahren viel mehr mit Perplexity und Claude gearbeitet, aber dann hat sich wieder viel bei ChatGPT getan, dann bin ich wieder zurückgeswitcht und ich arbeite ganz viel mit der Audiofunktion bei ChatGPT, spreche meine Geschichten hinein und bitte dann auch um eine bessere Struktur. Bitte dann auch ChatGPT mir zu überlegen, wie kann ich das am Anfang und am Ende und vielleicht in der Mitte in meine Präsentation immer wieder einbauen. Also das ist da eine phänomenale Hilfe und vor allem, ganz ehrlich, schreibt mal die ganze Geschichte runter. Nicht? Ich erzähle die Geschichte, so wie es mir gerade einfällt, durcheinander und was mir gerade, und dann sage ich, bitte in eine Struktur bringen, ein One-Pager, nicht mehr, und dann überlegen, okay, wo sind da die besten Lernmomente anknüpfend an mein Thema, an Conscious Bias oder Diversität etc. Und das ist da unabdingbar, dass man da dann auch mit ChatGPT gut arbeitet.
Also das ist für uns auch der absolute Gamechanger, weil so du sagst, du hast da gewisse Stories, du hast da gewisse Inhalte oder Ideen, die du da reinbringst und der macht da Struktur daraus, du redest mit dem, wie man dann gegenüber, wie Assistent eigentlich sozusagen, der dir unterstützt, aber in so einer Geschwindigkeit, wie es kein Mensch kann eigentlich, das ist absoluter Wahnsinn und super, also wirklich super. Und du hast jetzt gesagt, wurscht, ob es jetzt auf der Bühne ist oder im Zoom-Meeting oder bei der Gehaltsverhandlung, wie kommen wir jetzt mitten in ein Gespräch, wenn jetzt kritische oder überraschende Fragen kommen, trotzdem mit souverän bleiben und flexibel darauf reagieren?
Ich lese jetzt gerade ein Buch und das finde ich recht spannend. Warte, jetzt muss ich kurz nachschauen. Never Split the Difference heißt das. Und zwar, das habe ich meinem Mann gestern zum 40er gegeben und dann habe ich es mir irgendwie einbehalten. Wir waren nämlich dann am Meer und da habe ich das Lesen angefangen. Und zwar ist das der Chris Voss oder Voss. Das war ein FBI-Negotiator und das Buch heißt Never Split the Difference. Riesenempfehlungen über Stephen Bartlett, Adam Grant, also Koryphäen, die das Buch empfehlen. Und was er, also ich habe erst die ersten 40 Seiten gestern geschafft, durchzuwälzen, was der in den ersten 40 Seiten auf jeden Fall mal schon rüberbringt, die Top-Negotiators spielen die Fragen zurück. Und das ist das Erste, was mir jetzt spontan einfallen würde, wenn ich mit irgendwas, und ich weiß selber, dass ich merke, wenn ich zum Beispiel in schwierigen Meetings bin oder mit Menschen bin, wo ich vielleicht nicht so einen Zugang habe, wo ich weiß, der, die taugt mir eigentlich nicht so auf, warum auch immer, ist total egal. Dann weiß ich natürlich, dann kommen meine Emotionen hinein und ich weiß zum Beispiel auch, wenn bei mir dann irgendwie, wenn ich grantig wäre, weil, keine Ahnung, der 50-jährige Mann mich in dem Meeting nicht wahrnimmt, wie ich es eigentlich wollen würde, obwohl ich die Expertin bin von einem anderen Ding, dann wäre ich einfach grantig und schaffe es manchmal auch nicht so, meine Kontenance so zu bewahren, wie ich es mir wünschen würde noch. Aber ich glaube, was ich aus dem Buch hoffentlich noch einmal besser lernen werde, ist eben das, dass man manchmal Fragen am besten auch zurückspielt und der Person wieder in die Hand gibt. Und das ist das, was er gesagt hat. Und das ist diese FBI-Taktik, die offensichtlich bei den ganzen Hostage, wie heißt das auf Deutsch, Geiselnahmen am besten funktioniert, dass man diese Fragen, naja, aber sie wollen jetzt 1 Million, wie soll ich das jetzt erschaffen, in den nächsten 5 Minuten 1 Million aufzutreiben? Und so hat der das in den ersten 2 Kapiteln, also weiter bin ich noch nicht, liebe Leute, aber sehr gut aufgedröselt, dass das offensichtlich wirklich die Taktik ist, wo man in schwierigen Gesprächen gut oder besser rauskommt.
Spannend. Das heißt, das Buch werden wir einmal verlinken. Das klingt auf jeden Fall interessant. Das heißt, du nutzt auf jeden Fall auch wirklich Inhalte, also jetzt Bücher und so weiter, um die einfach weiterzubilden und deine Sachen zu festigen. Ja.
Top, top, top. Ich würde gern viel mehr noch solche Literatur lesen, wenn ich ehrlich bin. Ich lese ganz, ganz viel, aber auf LinkedIn. Ich glaube, ich habe einen sehr, sehr guten, ich habe das Gefühl, dass mein Feed sehr, sehr gut ist und ich folge genau den Leuten, die genau über das schreiben, was sie lernen möchte. Das heißt, jeder Post in meinem Feed ist eigentlich ein mega Lernmoment. Aber natürlich kaufe ich mir auch solche Bücher, Präsentationsbücher, zum Beispiel der Ex-Speechwriter von Barack Obama, Tony Suplat, hat auch ein Buch herausgegeben, wo es um Keynote-Speaking geht. Also das ist auf jeden Fall auch etwas, wo ich reinschaue. Und Philipp, etwas noch um noch einmal darauf zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe, Füllwörter werde ich los, indem ich Pausen benutze. Und wir haben das verzerrte Verständnis, jeder von uns, ich auch, dass wenn ich eine schwierige Frage kriege, dass ich trotzdem, also die Frage kann sein, haben wir noch einen Apfel daheim oder eine ganz komplexe Frage und man glaubt immer, man muss sofort antworten. Und ich finde, es zeigt Größe, wenn man auch in dem Moment dann sagt, puh, lass mich jetzt einmal kurz drüber nachdenken. Oder man spielt das zurück, einfach so, boah, kannst du das noch einmal anders formulieren? Ich habe das jetzt, glaube ich, nicht richtig verstanden. Damit zeige ich Größe einerseits, dass ich vielleicht meine Verarbeitungsgeschwindigkeit die größte ist oder dass ich einfach was nicht verstanden habe. Und ich kriege ein bisschen Zeit, nicht? Wie sagt man das? Also, I'm getting a little bit of time.
Und ich habe eine Denkpause auch dazwischen, das heißt, die wirkt genau. Ja noch. Ne? Also jetzt nicht unbedingt bei einer Frage vielleicht, aber bei so einem Keynotes oder bei Vorträgen, wenn du etwas in den Raum stellst und das dann wirken kann, das ist gleich noch viel mehr. Wir schauen uns das immer wieder an, wir folgen auch gewissen solchen Sachen und wir schauen uns auch Videos dazu an und Inhalte. Aber in der Umsetzung ist das oft dann gar nicht so leicht, weil du halt einfach in diesem Flow dann drin bist und oft gar nicht so drüber nachdenkst. Also das muss man schon explizit trainieren oft, aber ich verstehe ganz genau, was du meinst und ich finde das auch echt interessant, dass das so von dir kommt, dass man da auch bei Fragen einfach mal eine Denkpause machen soll, nicht losplappern, weil das erwische ich mich selber immer, wenn mich irgendwas fragt, dann geht's schon dahin. Bevor das irgendwie eine Struktur hat im Kopf, geht's einmal los auf die Art, überhaupt, weil du vorher gesagt hast, wenn man in diesem Game so stark drin ist, hat man so viel Wissen und dann kommt da am Ende des Tages vielleicht ein Kauderwelsch raus, was auch nicht unbedingt der Sinn ist. Also das ist total spannend, ja, also wirklich. Ja, und jetzt haben wir, also unser Podcast heißt ja Finanzen, Wirtschaft und Motivation. Jetzt haben wir eigentlich schon viel Motivation gehört. Wir werden aber zum Abschluss auch noch mal hören. Aber jetzt würde mich trotzdem noch das Thema Finanzen kurz einmal interessieren. Das heißt, du machst das einmal grundsätzlich hauptberuflich, also Keynote Speaking, Coaching. Das heißt, man kann davon leben, wenn man es gescheit macht.
Genau. Ich bin selbstständig tätig seit 2019. Ich bin jetzt 2019 als Gastprofessorin nach Spanien gegangen, habe mich da in das Land verlebt, dann in einen Mann verlebt, jetzt bin ich mit 2 Kindern da, nicht? Also das ist die kurze Geschichte 2019 bis jetzt und bin seit 2019 selbstständig. Seit 2024, also seit letztem Jahr, habe ich meine GmbH in Spanien auch, also Steuerwohnsitz ist auch in Spanien und lebe als vortragende Trainerin, also mit Hauptfokus auf Keynotes ist das, wo das meiste Geld reinkommt bei mir, genau.
Und ist ein gravierender Unterschied zwischen Spanien und Österreich, also jetzt aus so einer wirtschaftlicher Sicht, beziehungsweise auch vielleicht aus mentaler Sicht, wie die Leute dort so sind?
Also ich arbeite noch immer mehr mit Österreich, Deutschland und alles, was im Norden kommt, zusammen. Also ich hatte vor 2 Jahren einmal einen spanischen Kunden, aber dadurch, dass mein Netzwerk natürlich aus Österreich kommt und ich bin sehr gut vernetzt in Österreich und darüber hinaus, habe ich jetzt da gar nicht so einen Kundenstock, wie ich ihn einfach in anderen Ländern habe. Und ich bin jetzt aber dabei, also es ist natürlich auch so, Philipp, du weißt ja, jetzt zwar keine Kinder, 2 und 4 Jahre, das heißt, ich bin jetzt ja gerade wieder dabei, endlich einmal auf Netzwerk-Events zu gehen, bin da sehr viel drinnen, auch in Spanien, wo ich mir das anschaue. Aber es gibt natürlich Unterschiede, wie auch das Thema neue Arbeitswelten hier angenommen wird, abhängig davon. Also da ist Valencia noch einmal anders als Madrid, Madrid noch einmal anders als Barcelona, aber man sieht da natürlich einfach Unterschiede. Aber das wird sich jetzt, glaube ich, ein bisschen herausstellen. Ich sehe da schon viel Interesse auch. Immer wieder höre ich davon, okay, gute Speaker sind halt natürlich gesucht in Organisationen und da bin ich jetzt dabei, ein bisschen den Markt stärker zu bearbeiten jetzt.
Und was mir jetzt gerade einfällt, wo du LinkedIn angesprochen hast und dass du wieder mehr auf Events gehst, ich habe dich ja erlebt in Luxemburg, wo du da warst, oder wo wir es kennengelernt haben, und du hast der Tochter oder dein Sohn mitgehabt, glaube ich, gell? Und das, obwohl du auf ein Netzwerk-Event bist, ich habe auf LinkedIn das ein oder andere Bild gesehen, wo er mit dir mitgeflogen ist, glaube ich, und du bringst das auch unterm Hut sehr oft, oder? Das heißt, das ist für dich ist nicht Kind und dann lang nix, sondern du kannst das kombinieren.
Gut, man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, als Selbstständige hast du ja nicht auch so den Luxus. Ich meine, ich habe genauso wie österreichische Angestellte eine Karenz gehabt von 1 Jahr. Aber ich meine, es ist natürlich schwierig, wenn du ein Jahr komplett weg bist vom Fenster und dann auf einmal sagst, hola, da bin ich wieder, nicht? Auf LinkedIn und zu deinen Kunden. Das spielt sich nicht. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mich als Forscherin oder als Professional. Ich habe mich immer als eine Kombination von Mutter und Professional gesehen. Das heißt, es war mir persönlich ein Anliegen, das auch weiterzumachen. Und es hat sich sehr, sehr gut vereinbart, was in meinem Fall, was nicht hart, dass es nicht an Momente gegeben hat, wo es einfach sehr zart war. Weil vor allem, ich bin öfter mit meinen Söhnen getrennt, auch alleine geflogen. Also der eine ist 4, der andere ist 2. Und beide sind mir mitgeflogen, bis sie 1,5 Jahre alt waren. Ich war bis 1,5 Jahre gestillt. Und das heißt, die sind dann mitgekommen einfach. In dem Moment, wo ich alleine geflogen bin, zum Beispiel nach Wien, dann habe ich mal in Wien meine Babysitter suchen müssen, habe ich die organisieren müssen. Dann war immer so, bleibt das Kind jetzt auch bei deinem Babysitter, wird das eh gehen. Das war schon immer anstrengend. Das ist überhaupt keine Frage. Ich bin froh und stolz, dass ich es geschafft habe, aber es ist jetzt auch nicht leicht. Es ist alles leichter bei meinem zweiten Kind, weil da haben wir uns dann auch entschieden, dass wir ein Au-pair suchen und bei uns lebt jetzt ein Au-pair im Haushalt. Und wo mein zweiter Sohn dann 1 Jahr alt war, ist das Au-pair mit mir mitgereist. Also das war dann easy, total kamot. Also easy, da nicht, aber halt viel kamot auf jeden Fall. Also es geht, aber es ist definitiv etwas, was schon viel Kraft braucht. Aber das sind Kinder, ja, grundsätzlich brauchen die viel Kraft.
Stimmt. Und Nerven. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt seit Oktober einen Dackel, also ein bisschen ein Kind in die Richtung fast schon, weil das ist ja, auch stur und wie ein Baby teilweise. Also ich weiß ein bisschen schon, in welche Richtung es gehen wird dann irgendwann, aber natürlich nicht das volle Programm. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen abgedreht vom Thema. Das Thema Geld im Privatleben, wie gehst du damit um?
Ja, ich glaube, Philipp, du warst ja da ein Augenöffner für mich, nicht? Also, wie gesagt, wir haben uns auf dem HR-Einsatz in Luxemburg kennengelernt und ich war so begeistert von dem, was ihr macht mit Finanzen verstehen und mit deiner Plattform und mit deinem Podcast. Und ich war dann auch sehr, sehr dankbar, dass du dann mit mir noch einmal so ein Gespräch geführt hast, wo man dann ins Detail eingestiegen bin, ins Detail der Finanz, meiner Finanzsituation eingestiegen sind, weil ich lustigerweise eh in dem Jahr schon gemerkt, okay, ich mit einem Business Coach zum Arbeiten angefangen habe, einfach gemerkt, ich brauche mehr Struktur und Professionalität in meiner Finanzsituation. Weil ich habe das Glück gehabt, dass bei mir immer alles gepasst hat, jedes Jahr ist Geld reingekommen, jedes Jahr ist mehr Geld reingekommen. Wir haben sehr gut von meinem Geld, auch leben wir in Spanien oder ich lebe sehr gut mit meiner Familie mit dem Geld in Spanien, aber eben eigentlich keinen gescheiten Überblick oder Struktur dahinter gehabt. Und das ist schon auf meiner Agenda gestanden, ich habe schon in der Arbeit angefangen, aber in den Gesprächen mit dir bin ich nochmal draufgekommen, Halleluja, Herz. Also ich bin halt einfach so kärntnerisch, ein Bausporer, ein Ehr- und Ablebensversicherung habe ich gemacht. Also alle Sachen, die was eigentlich überhaupt nichts bringen aus finanzieller Perspektive, so in der Richtung habe ich angelegt gehabt. Und ja, also ich glaube, ich habe gesagt, vor 3 Jahren habe ich wieder einen Bauspar abgeschlossen, weil meine Schwester gesagt hat, die sollen angeblich total super sein und keiner kennt sich aus und wir machen dann halt, weil die Nachbarin hat gerade ein Bausparangebot oder was weiß ich, wer das war, da unten aus Roden. Auf jeden Fall war das dann wirklich bei mir ein Augenöffner, einerseits mit dem Business Coach und die Gespräche mit dir. Ich habe mir dann angefangen, viel mehr selbst auch über einen YouTube-Kanal zu bilden, bei eurem Podcast zu folgen, über eure Plattform auch zu lesen, bei euren Events, wo wir leider nie vor Ort dabei sein können, aber da einfach viel mehr mich zu bilden. Und ich glaube, meine Financial Literacy ist jetzt auch, steht auch ganz, ganz oben auf meiner Agenda. Ich versuche mehr irgendwelche Serien, die ich natürlich auch manchmal schaue, durch irgendein YouTube-Video von irgendeinem Typen, der über Trading spricht, halt einfach zu ersetzen, über eure Blogartikel zu gehen, dass ich sage, okay, ich möchte da meine Financial Literacy erhöhen. So wie du aber auch schon in den Vorgesprächen oder was vorher gesagt hast, überlege ich mir auch ganz, ganz stark, wie ich das mit unseren Kindern mache. Und zwar, ich glaube, dass wir oder diese Generation und wir selber ja vor der Herausforderung stehen. Ich habe in Spanien nie Bargeld mit. In Spanien zahlt man alles mit der Bankomatkarte. Manche Leute sagen ab 2 Euro, aber die meisten Geschäfte nehmen ab 50 Cent Bankomatkarte. Kein Scherz. Das heißt, mir ist total bewusst, da bin ich ein bisschen am Zwiespalt, weil natürlich habe ich das schlechte Gewissen im Sinne von, das wird alles weniger für den Einzelhandel, das ist mir total bewusst, da habe ich keine Entschuldigung dafür. Auf der anderen Seite ist halt das, oh Gott, das ist so kamot, ich brauche nur ein Handy aus der Haut und kann immer zahlen. Ich wollte auch ewig lang kein Google Pay machen, aber jetzt habe ich Google Pay und bin zugegebenermaßen da sehr, sehr angetan davon, weil es einfach super kamot ist, brauchen wir gar nicht reden. Ich weiß aber auch, dass ich mir überlegen muss, wie ich das mit den Kindern mache, weil mein Sohn gar nicht versteht, was Geld ist, weil er das ja nie sieht. Und ich habe jetzt ja gerade einen Podcast gehört, den finde ich super. Happy Families, Australien mit seiner Frau. Und die sprechen da ganz klar davon, so in die Richtung, man muss wieder anfangen, das Geld halt den Kindern, wenn es soweit ist, in unserem Fall ist es eh noch keine Diskussion, aber den Kindern einfach in die Hand zu geben, damit sie es so administrieren lernen. Aber natürlich sieht das ja bei mir auch nicht, weil er sieht mehr nur mit dem Handy herumzahlen, nicht? Und ich weiß natürlich auch, dass das für mich selber wahrscheinlich ein Punkt ist, weil ich halt auch keinen richtigen Überblick habe. Ich weiß noch, meine Tante, die macht das heute noch so, die läuft immer mit so 200-300 Euro herum oder so. Keine Ahnung, das ist ja, was man sieht, 2-Wochen-Budget oder ein Wochenbudget, was auch immer. Ist ja egal. Aber die hat das wirklich in der Brieftasche immer so. Oh mein Gott, du zahlst das herum mit dir. Aber natürlich hast du da ganz ein anderes Gefühl dafür, was Geld bedeutet. Und das ist so ein bisschen die Frage, in der ich mich befinde. Mit dem Thema Kinder. Ich weiß aber auch, dass ich selbst als Unternehmerin jetzt viel strukturierter bin und auch meine Finanzen viel stärker im Überblick habe und auch weiß, wohin ich investieren will. Und auch meine eigene Pensionsvorsorge, aber auch die Vorsorge der Kinder durch Trading-Apps in die Hand genommen habe, beziehungsweise noch stärker in meine eigene Hand nehmen werde.
Total lustig, weil also haben wir uns aber erstens einmal gegenseitig die Augen geöffnet bei den diversen Themen. Das ist einmal so cool, ja. Und total lustig, weil die Geschichte mit dem Bargeld und Nicht-Bargeld oder mit dem Kartenzahlen, ich zahle alles mit der Karten, womöglich fast nie ein Bargeld eingesteckt. Also wenn man irgendwie ausrauben will, wirst du nicht viel kriegen. Total lustig, weil ich habe so, wenn ich zurückerinnere zu meiner Kindheit, ich kann mich auf eine Situation erinnern, wo ich mit der Mama im Geschäft war und sie hat mit der Karten gezahlt und dann habe ich gesagt, ich möchte das noch haben, bitte. Dann sagt sie, nein, das gibt's halt nicht. Also der letzte Tag gesagt, Mama, doch, du kannst eh mit der Karten da kannst zahlen, da musst du eh kein Geld verwenden. Ne? Ich habe das nicht verstanden. Deswegen finde ich es auch extrem wichtig, dass man die Kinder mit dem Thema Geld auch physisch heranführt. Auch wenn es vielleicht nur zum Zeigen ist, zum ein paar Mal zahlen. Aber es ist, glaube ich, viel begreifbarer und das ist ja, wie die Kinder lernen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und interessant. Und das erübrigt eigentlich auch schon so die Frage, was ich noch stellen wollte, wie du die Learnings weitergeben wirst. Also ich glaube, du hast da schon einen gewissen Plan. Dann gehen wir einfach mal weiter. Was hat dich aber daran gehindert, das vorher zu machen oder dich vorher darum zu kümmern? War es irgendwie die Angst, dass du sagst, du weißt zu wenig oder hast du gesagt, okay, interessiert es mir gar nicht?
Ich glaube, es war einfach eine komplette Passivität. Also bevor ich Familie gehabt habe, habe ich halt den Ehren- und Ablebensversicherung einmal abgeschlossen. Der ist halt irgendwo gelegen. Jedes Jahr habe ich gesagt, oh, da kommt der Brief, oh, da sind ein paar tausend Euro drauf. Ich so, wow, ich war tatsächlich jedes Jahr dann überrascht, weil ich es in den nächsten 10 Monaten wieder vergessen habe, dass da überhaupt Geld liegt. Das gleiche beim Bauschweiß. Ich war einfach super unorganisiert, weil es irgendwie, ich war dann Single, bevor ich halt meinen Mann kennengelernt habe, und das war irgendwie nicht so notwendig. Ich habe einen stabilen Job gehabt, da ist Geld reingekommen, ich habe immer irgendwas gespart, habe das irgendwo hingesendet. Aber ich habe nicht so einen Bedarf dafür gehabt in dem Moment. Ich finde es aber phänomenal. Meine Nichte zum Beispiel auch, also meine Nichte hat auf Trade Republic dort herumspekulieren mit ein paar hundert Euro und sagt, sie findet das einfach lustig, weil sie das halt vom letzten Sommerjob das Geld gehabt und ein bisschen was hat sie in einen ETF reingetan. Und ich finde das phänomenal, weil meine Schwester das halt mit ihr gemacht hat, die was mir im Bauspar angedreht hat. Gell? Also sehr lustig. Auf jeden Fall. Ich finde das super, dass meine Nichte das macht und da viel, viel mehr Gefühl bekommt für die SA und viel mehr Selbstständigkeit bekommt als wir. Aber ich glaube halt einfach, dass wir in einer, ich bin halt aufgewachsen mit Bausparer, Hausbau ist das Wichtigste, Angestelltenverhältnis ist ganz, ganz super. Mein Job ist zwar schlecht gewesen, aber meine Oma hat mir immer gesagt, wichtig, dass du einen Job hast, nicht? Also das war halt einfach eine ganz andere Art des Aufwachsens sein, muss man ehrlich sagen. Was keine Entschuldigung ist, dass ich es nicht selber in die Hand genommen habe.
Also um das Thema jetzt ganz kurz abzuschweren mit dem Trading, die, was jetzt zuhören und sagen, okay, jetzt wäre ich offen zum Traden, keine gute Idee, aber du hast die ETFs angesprochen, also natürlich kann man immer blumen spekulieren mit Geld, aber probieren, aber natürlich eine Basis für ein ETF, ein kostengünstiger Fonds oder einfach breit gestreute Produkte, damit man so, also das sollte schon eher so sein. Und wenn man sich noch ein bisschen herum, oder wenn man so eine gewisse Basis hat, wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat, dann kann man immer noch herum spekulieren oder einfach auch investieren in andere Unternehmen oder in andere Assetklassen. Aber das lernt man halt erst mit der Zeit und man muss erst einmal ruhiger werden. Und nachdem wir jetzt schon fortgeschritten in der Zeit sind, möchte ich noch trotzdem ein paar kurze Fragen noch stellen. Und zwar, du vielleicht kannst du da mal kurz antworten bei der einen Frage, dass wenn jetzt die Zuhörer etwas sofort umsetzen wollen würden, welche drei Dinge würdest du sagen, um damit sie im beruflichen, privaten Leben sichtbarer, authentischer und erfolgreicher werden können?
Startet damit und nehmt euch selbst einmal auf. Wie das ja immer passt, in welchem Kontext das ist. Dann schaut euch das Video einmal an und macht einmal den Ton aus und schaut euch nur mal das Video an. Wie kommt ihr rüber? Ohne den Ton. Dann schaltet den Ton ein und legt das Handy umgedreht auf den Tisch und hucht euch nur mal an, was ihr sagt. Wie viele Füllwörter, wie präzise seid ihr, wie gleich ist der Ton immer fad oder habt ihr überhaupt keine Motte, keine Emotion in der Stimme drinnen? Schaut euch das, also hört euch das einmal nur an, umgedreht am Tisch. Und dann macht's beides. Schaut es euch an und hört es euch an. Ihr könnt ja zum Beispiel auch über ChatGPT, über die Audiofunktion, euch das transkribieren lassen und dann sagen, analysieren wir mal das, was ich da geredet habe. Wo ist der Verbesserungspotenzial etc. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Startet damit, euch selbst aufzunehmen, weil dann seht ihr mal, wie ihr rüberkommt oder auch nicht rüberkommt vielleicht, obwohl ihr es gedacht habt.
Sehr interessant. Bleiben wir bei einem, weil sonst wird es noch viel länger. So, aber das war ein wichtiger Ding und wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört in dieser Podcast-Folge. Und jetzt noch etwas Wichtiges zu dir. Wenn jetzt jemand Interesse hat, dass er sich mit dir in Kontakt setzt, beziehungsweise vernetzt, so Max über LinkedIn, also werden wir natürlich auch verlinken in der Podcast-Folge. Wo können Leute mehr über dich erfahren, beziehungsweise wo können sie mit dir Kontakt aufnehmen, wenn sie jetzt zum Beispiel Coaching haben wollen oder vielleicht dich als Speaker buchen wollen oder andere Sachen wollen? Wo können sie dich da reichen?
Also auf jeden Fall einmal auf LinkedIn, da bin ich sehr aktiv. Ich poste auch sehr viel über das Thema Public Speaking immer wieder etc. LinkedIn.com/BarbaraCV oder meine persönliche Webpage, da ist auch viel Content drauf, www.barbaracv.com.
Und du hast im Gespräch schon mal kurz angesprochen, einer der Lieblingssprüche, den habe ich mir nämlich rausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe, aber irgendwo habe ich den nochmal gelesen.
Von meinem LinkedIn-Profil.
Wahrscheinlich vom LinkedIn, ja, weil da bin ich auch sehr aktiv. Du hast da geschrieben, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Was bedeutet dieser Spruch jetzt für dich und wie setzt du ihn tagtäglich um?
Der Spruch ist ein wunderbares Zitat von Maya Angelou, einer US-amerikanischen Schriftstellerin. Und da geht es genau darum, wenn ich in Interaktionen trete mit anderen Menschen, wie schaffe ich es, dass die auch, ob es ein Meeting ist, ob es ein kurzes Gespräch ist, rausgehen und sagen, boah, positiv gestückt rausgehen und sagen, das hat mich jetzt auch mit Energie bereichert. Und ich habe mich gerade vor kurzem wieder getroffen mit meiner Ex-Praktikantin in Spanien, die wunderbare Sina. Und die hat mir so eine liebe WhatsApp-Nachricht danach hinterlassen und gesagt, weißt, Barbara, du bist so einer der positivsten Menschen. You're such an energy giver, not energy drainer. Und genau um das geht's. Ich möchte Energie geben den Menschen, mit denen ich spreche, aber natürlich auch Energie bekommen, bestenfalls. Aber darum geht's ja. Und damit habe ich diese positiven Emotionen. Damit erzeuge ich das Gefühl, wow, das war jetzt einfach cool. Und da sage ich auch gleich, Philipp, danke, weil du hast auch ein wunderbares Ambiente hergestellt in dem Podcast, wo ich wirklich finde, dass das ein wunderbare Emotionen bei mir definitiv erweckt hat.
Das freut mich. Danke für die Blumen. Also wirklich, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und ich würde sagen, genau mit dieser Energie, mit dieser Positiveness schließen wir jetzt ab. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Barbara, dass du die Zeit genommen hast, direkt aus Spanien zugeschalten sozusagen, als du die Zeit genommen hast, uns da wirklich tiefe Einblicke teilweise zu geben, gute Tipps, gute Infos und sicher für den einen oder anderen eine Hilfestellung. Herzlichen Dank, Barbara. Ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal in Wien oder irgendwo anders. Danke für die Zeit.
Danke vielmals für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Matthias hier von Finanzen verstehen. Wir haben kürzlich gemeinsam mit zwei Experten der Valida einen Podcast zum Thema betriebliche Altersvorsorge aufgenommen. Doch für wen lohnt es sich eigentlich, mehr zu diesem Thema zu erfahren?
Wir reden heute über betriebliche Altersvorsorge in Form von Vorsorgekasse und Pensionskasse.
Die Inhalte sind eigentlich für alle von großer Bedeutung.
Und wir in Österreich sind ein Entwicklungsland in der betrieblichen Altersvorsorge.
Harte Worte und wie genau diese einzuordnen sind und wie du mit betrieblicher Altersvorsorge sogar Steuern sparen kannst, das und vieles mehr in unserer aktuellen Podcast-Folge. Suche dafür nach betriebliche Altersvorsorge in Österreich auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und dann hören wir uns gleich. Bis dann.